Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
In Domradio Reisender sind wir heute unterwegs auf dem Wasser. Bietet sich an, weil derzeit die größte Wassersportmesse der Welt in Düsseldorf stattfindet, die Boot. Und da berichten wir natürlich heute von neuen Trends, die dort vorgestellt werden. Aber wir sind auch unterwegs auf dem Wasser, gemütlich auf einem Kanal oder wir setzen Segel in der türkischen Ägäis. Und außerdem lassen wir uns vom neuen Studienreisenprogramm des Zentralen Dombauvereins in Köln erzählen. Aber jetzt erstmal leinenlos für unseren Wasserturn in Domradio Reisen. In Domradio Reisen sind wir heute erstmal unterwegs auf der Boot in Düsseldorf und ein großes Thema auf dieser weltgrößten Wassersportmesse in diesem Jahr ist das Tauchen. Immer mehr Deutsche schnallen sich Tauchflaschen um und tauchen ab in die faszinierende Unterwasserwelt. Kein Wunder, dass sich auf der Boot die schönsten Tauchziele präsentieren. Fast eine komplette Halle bietet Tauchkurse, Tauchurlaube und Ausrüstung an. Allerdings, bevor man seinen Tauchurlaub antritt, sollten ein paar Fragen geklärt werden.
Ist der Guide an der Tauchstelle sehr gut informativ oder ist es mehr reine kommerzielles Geldverdienen? Ich sage das Wort abzocken jetzt extra nicht, wo die Leute sich sicher aufgehoben fühlen. Weil mir ist lieber, ich zahle 100 Euro mehr und bin bei einer Tauchstation, wo ich mich sicher fühle, als wenn ich denke, ich bin nur eine Nummer und kein Taucher.
Aus Neugierde hatte Jürgen Weidkamp bei einem Schnuppertauchkurs vorbeigesehen. Inzwischen ist er Vorsitzender seines eigenen Tauchvereins. Als erfahrener Schwimmer unterhalb der Wasserlinie kennt er die Tricks, mit denen Reiseanbieter locken und auch, wie man sich am besten vor ihnen schützen kann.
Nicht einfach ins Blaue reinspringen. Bilder, weiß man ja aus dem Internet, was man alles faken kann. Ich würde mich immer informieren über andere Taucher, über Facebook oder sonstiges und sagen, die Bewertung nicht alle so ernst nehmen, denn viele Hotelangestellte werden schon genötigt, für die eigenen Hotels gute Bewertungen abzugeben.
Immerhin kostet ein ordentlicher Tauchurlaub selten unter 1.200 Euro pro Woche und Schnorchel. Fast jeder dritte deutsche Tauchurlaub geht nach Ägypten. Das Rote Meer gilt als Tauchparadies. Wer ein bisschen tiefer in die Tasche greift und greifen kann, für den gibt es aber noch viele weitere Highlights, die es zu erkunden gilt. Oman, Mikronesien vor Papua-Neuguinea, Ecuador, Thailand oder
Indischer Ozean, die klassischen Sachen, wie man sagt, von wegen wie Mauritius und solche Sachen, diese Inselsachen. Da muss man natürlich schon Inseltyp sein, weil wenn Sie sagen, Sie können zweimal am Tag einmal die Insel umrunden, dann wird nach 14 Tagen noch relativ langweilig. Also dann doch lieber was suchen, wo man mehr machen kann.
Übrigens ist Tauchen nicht nur atemberaubend, sondern soll sogar gesund sein. Einige Menschen mit Behinderungen, vor allem Querschnittsgelähmte wie Markus Loos, schwören auf den Unterwassersport. Durch den Wasserdruck und das automatische Bewegen seiner Gliedmaßen unter Wasser lösen sich Spastiken und sogar Phantomschmerzen würden verschwinden, sagt er.
Wenn ich tagsüber unterwegs bin mit meinem Rollstuhl, kann ich mich halt nur so weit bewegen, wie der Rollstuhl mir das ermöglicht. Und unter Wasser kann ich mich wieder in alle Richtungen 360 Grad komplett bewegen. Das ist erstmal halt fürs Körperliche ganz gut und fürs Geistige, dass man halt sieht, ey, ich kann auch wieder was machen ohne ein Hilfsmittel, ohne einen Rollstuhl.
Und so helfe das Tauchen nicht nur seinem Körper, sondern auch seinem Geist. Genau das, was wir uns wohl alle von unserem Urlaub erhoffen.
Patrick Pröbsting hat uns mitgenommen unter Wasser und gleich stellt er uns eine ganz neue Sportart vor. Die macht man auf dem Wasser, das Stand-Up-Paddling, das kann man auch kennenlernen, auf der Boot in Düsseldorf. Um eine neue Trendsportart geht es jetzt bei uns in Domradio Reisen. Wie beim Windsurfen spielt ein Brett eine Rolle. Die Kraft kommt allerdings nicht vom Wind, sondern die muss man selber haben und zwar in den Armen. Das Stand-Up-Paddling sieht ein bisschen aus, als wären Gondoliere in Venedig wild geworden, während sie auf einem Surfbrett stehen. Und so muss man sich das Ganze vorstellen, wenn es ganz normale Menschen machen.
Dann gibt man Gas. Ich bin Rechtshänder und dann muss ich halt so, mit dem Rechten muss ich nach vorne, aber ich muss mehr Gewicht hinten haben, dass die Spitze vorne aus dem Wasser guckt.
Etwas unbeholfen steht die neue Stand-Up-Paddlerin Leonie da noch auf dem Surfbrett. Im Vergleich zu der Neunjährigen sieht das Brett aber auch völlig überdimensioniert aus, aber das ist die Einheitsgröße beim Stand-Up-Paddling, knapp 4 Meter. Ohne Segel wie beim Windsurfen, sondern mit einem langen Paddel in der Hand stehen die Sportler breitbeinig auf dem Brett und paddeln vorwärts. Was komisch klingt, ist aber der neue Trend im Wassersport, sagt Szenekenner Ernst-Fried Prade.
Vor 5 Jahren war in Hawaii ein Weltcup, da war kein Wind. Und dann hat man sich daran erinnert, man könnte eigentlich eine Gaudi-Regatta machen auf langen Brettern mit einem Paddel in der Hand. Das hat man getan und es war eine solche Sensation, dass dieser Sport sozusagen neu geboren wurde.
Seitdem tauchen zwischen den Wellen- und Windsurfern auch immer mehr Stand-Up-Paddler auf oder ins Englische abgekürzt SUP. Aber nicht nur Extremsportler finden ihren Spaß am uralten Fortbewegungsstil der Hawaiianer, weil das Paddel den Wind ersetzt, eignet sich der Sport vor allem fürs Inland, Flüsse und Seen.
Man kennt eigentlich so einen See ja nur von der Uferseite aus. Ich war noch nie auf der Wasserseite sozusagen. Aber jetzt mit einem SUP-Brett wandere ich auf der Wasserseite. Ich wandere diesen See entlang ohne jede Hetze. Einfach geruhsam mit meinem Ehepartner oder mit meinen Kindern und erlebe eine vollkommen neue Natur.
Die deutsche Hoffnung im Stand-Up-Paddling ist ein erst 15 Jahre altes Mädchen. Noelani Sach hat im vergangenen Jahr die deutsche Meisterschaft gewonnen. Für sie ist es ein Sport, der sich für jedermann eignet.
Da gibt es halt auch lange Distanzen, Sprints, dann kannst du es in der Welle machen, wie beim Wellenreiten. Nur halt, dass es einfacher ist, also auch als Welleneinstieg sehr gut. Ja, du kannst es auch auf dem Fluss machen, im Wildwasser. Und du hast halt dieses tolle Naturfeeling. Es ist halt immer Natur um dich rum und kannst es halt auf dem Fluss zwischen Wäldern oder wo auch immer machen.
Allerdings ist Stand-Up-Paddeln nicht ganz günstig. Eine Anfängerausrüstung bestehend aus einem Surfbrett und dem Paddel kostet rund 1.000 Euro.
Da lohnt es sich wahrscheinlich, bevor man sich sowas kauft, erstmal einen Stand-Up-Paddling-Schnupperkurs im Urlaub zu machen. Patrick Pröbsting hat uns vom Stand-Up-Paddling erzählt und uns zieht es gleich erstmal raus aus der Halle, rauf aufs Wassersportrevier und zwar Richtung Türkei zum Radeln und Segeln. Sie hören Domradio Reisen. Fahrradfahren und Segeln hat auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun, ist aber bei Reiseanbietern mittlerweile längst eine beliebte Kombination geworden. Als erster hatte der Radreiseveranstalter Zeitreisen die Idee, die üblichen Segelturns im Mittelmeer mit Fahrradtouren zu verbinden. So kann man die französische Mittelmeerküste entdecken, die kroatischen Adria-Inseln, Istrien, die griechischen Inseln in der Ägäis und die türkischen Küsten. Regina Heim war für uns mit Segelschiff und Fahrrad an der türkischen Ägäis unterwegs.
Das Segelschiff bietet Platz für etwa 20 Gäste. Es ist dickbauchiger als ein normales Segelboot, schwerer und liegt ruhig im Wasser. In der Türkei nennt man es Gulet, erzählt Kapitän Erdogan.
Gulet ist damals für Schwammtaucher gebaute kleine Schiffe. Die sind inzwischen für den Tourismuszwecke in großen Maßen gebaut. Also Gulet ist eigentlich ein Schwammtaucherschiff. Die Leute haben hier also von Schwammtauchern und den Mandarinen gelebt, bevor der Tourismus stattgefunden hat.
Diese Gulets werden von vielen Reiseveranstaltern genutzt für Kreuzfahrten, die sogenannten blauen Reisen. Sehr genussvoll, allerdings bewegt man sich selbst kaum. Wer aber Spaß am Radfahren hat, findet in den Segel-Radtouren von Zeitreisen die perfekte Kombination. Wir schlafen und essen an Bord, ab und zu wird auch gesegelt. Wir liegen an Deck, genießen die Sonne, eine leichte Brise und Hassan berieselt uns mit exotischer Musik. Aber meist geht es per Rad an der Ägäisküste entlang, von Bodrum an der türkischen Südwestspitze bis hoch nach Kujadasi.
Also Blaureise mit Radtour ist eigentlich ideal. Da würde es eigentlich überhaupt keine Langeweile haben, denke ich. Nur mit Blaureise würde es langweilig sein. Aber mit Radtour durch die Dörfer etwas soziales Leben zu sehen, das wollte man zeigen. Wie es eigentlich das Leben in der Türkei ist.
Ali fährt mit uns auf fast autofreien Nebenstraßen und wir kommen in Gegenden, die kaum ein Fremder sieht. In den Dörfern begrüßen uns die Kinder so begeistert, als wären wir die Tour de France.
Hallo!
Wir fahren durch Pinienwälder, Oliven und Orangenhaine. In der Antike war die Gegend berühmt für ihren Wein. Jetzt sehen wir nur noch wenig Weinanbau.
Aber jetzt im Momentzeit entwickeln die Volk dort noch Mandeln. Mandeln, Mandarinen, so Apfelsinen kann man schon sagen, Oliven, Bienen, Honig, damit leben die eigentlich Volk. Die sind fast alle Rentner, okay, die Jugendlichen gehen im Moment Zeit so in touristische Gebiete, Marmaris, Fethiye oder Bodrum oder was weiß ich. Nur die Älteren leben immer noch dort und die sind eigentlich zufrieden damit.
Wir werden freundlich gegrüßt, Merhaba, hallo und radeln weiter. Haben unsere Freude an den allgegenwärtigen Oleanderbüschen, ja fast schon Bäumen. In voller Blüte stehen sie in den Vorgärten, als Straßenbäume in den Städten, wachsen sogar im Geröll an der Landstraße. Mal stoppt eine Kuhherde unsere Fahrt. Und ab und zu schlurft eine dicke Schildkröte über die Straße. Wir haben einige schweißtreibende Anstiege zu bewältigen, doch dank guter Räder und ohne Gepäck fahren sie sich besser als erwartet. Und als Belohnung folgen ja die ewig langen Abfahrten. Und immer wieder machen wir Pause in der Antike.
Wir wollten eigentlich unser Gäste mal so die türkische Kultur mal, wie tief die Geschichte eigentlich hat. Es haben hier viele Kulturen gewohnt, die eigentlich über 3000, 4000 Jahren eigentlich hier gewohnt haben.
Vor Knidos ankert unser Schiff in einem Naturhafen. Nur wir und die Ruinen der antiken Stadt, die strategisch sehr günstig lag, am Zusammentreffen von Mittelmeer und Ägäis. Wir besuchen das antike Handelszentrum Ephesus. Durch die Hauptstraße der Ruinenstadt wälzt sich ein unendlicher Besucherstrom. Dagegen bieten die Ruinen von Milet ein schon surrealistisches Bild. Säulen ragen aus Entengrütze Tümpeln, Wasserlilien umwuchern uralte Mauern. Das war einst der Hafen. Hafen, wundern wir uns? Das Meer ist doch 10 Kilometer weit weg. Der Fluss Meander brachte Sediment mit aus den Bergen und schüttete eine Ebene auf.
Also das waren die in der Zeit die wichtigsten Hafenstädte. Aber wenn man keinen Hafen mehr hat, wenn man kein Wasser mehr hat, ist das nicht mehr so wichtig.
Die Verlandung führte zum Untergang der großen Hafenstädte Ephesus und Milet. In Priene dröhnt Musik aus dem antiken Amphitheater. Wir erleben in den 2.000 bis 3.000 Jahre alten Gemäuern ein Fest, mit dem der Sommer begrüßt wird. Ja, die Historie steht eben nicht nur rum, sondern wird von der modernen Nachbarschaft genutzt. Am Abend sitzen wir an Deck unseres Schiffes. Ismail hat mal wieder wunderbar gekocht. Es gibt viel Gemüse, immer wieder anders zubereitet. Fisch, Lamm und aus der Ferne ruft der Muezzin.
Naja, und Regine Heim hat scheinbar Glück gehabt. Auf ihrem Radsegeltörn in der Türkei, da hat sie eine glatte See gehabt. Das ist leider nicht immer so. Und wem es gruselt vor Wellengang und Seekrankheit, all denjenigen stellen wir nach den Nachrichten eine Weltneuheit vor. Von der Boot in Düsseldorf, eine Brille gegen Seekrankheit. Wer es selbst schon mal erlebt hat, der wird so schnell kein Schiff mehr besteigen. Seekrankheit. Das Schiff schaukelt und wogt und der Magen, der wogt mit. Nie wieder Seekrankheit, das verspricht jetzt eine Brille, die bei Seekrankheit helfen soll. Der Erfinder ist ein Franzose, Renaud Janot. Der hat die jetzt auf der Boot in Düsseldorf vorgestellt und erzählt uns erstmal, was seine Brille kann.
Okay, it's against motion sickness, the Reisekrankheit, Seekrankheit.
Die Brille ist gegen die Reisekrankheit oder auch Seekrankheit. Wenn Sie auf einem Schiff sind, in einem Zug oder einem Bus sitzen, signalisiert das Innenohr dem Gehirn, dass wir uns bewegen. Die Augen bekommen das aber nicht mit, weil wir uns ja mit dem Schiff zusammen bewegen. Das bringt unser Gehirn völlig durcheinander, wenn Ohren und Augen unterschiedliche Signale senden. Also wird uns schlecht. Wir sind seekrank.
This is motion sickness.
Und da hilft einfach Brille aufsetzen und so sieht diese Brille dann aus.
It's glasses. There is four rings, two in the front and two each size.
Die Brille hat insgesamt vier Ringe, zwei vor den Augen und jeweils einen an der Seite. Die Ringe sind zur Hälfte mit einer Flüssigkeit gefüllt, sodass wir quasi über einen sich bewegenden künstlichen Horizont gucken.
This is a kind of fake horizon.
Das kann man sich nicht so richtig vorstellen, wie das Ganze funktioniert und deshalb erklärt es uns der Erfinder jetzt noch einmal ganz genau.
Eyes catch the movement.
Das funktioniert über die unbewusste Wahrnehmung. Ohne dass wir uns direkt darauf konzentrieren, bekommt unser Auge mit, dass sich die Flüssigkeit genauso bewegt, wie das Innenohr unsere Bewegung auch wahrnimmt. Für unser Gehirn ist damit wieder alles im Lot.
Into the brain there is no more conflict between eyes and ears.
Jetzt könnte man meinen, das ist eine gute Geschichte, kann ja jeder behaupten, aber Renaud Janot behauptet, die Wirkung der Brille, die sei wissenschaftlich getestet.
Wir haben mit der französischen Marine Tests gemacht und eine Erfolgsquote von 95% erzielt. Damit waren wir sehr zufrieden.
So, und was fehlt uns jetzt noch? Genau die Frage, wie lange muss man denn mit der Brille auf dem Boot rumlaufen, damit man nicht seekrank wird?
Es sind schon ziemlich verrückte Brillen, die sehen eigentlich extrem bescheuert aus, das gebe ich gerne zu, aber man muss sie auch nicht die ganze Zeit tragen. Es reicht, wenn man sie aufsetzt, sobald man merkt, dass einem komisch wird. 8 bis 12 Minuten sollten dann schon reichen, um nicht seekrank zu werden. Die Brille sieht also ziemlich verrückt aus, aber man trägt sie ja auch nicht die ganze Zeit.
Also, wenn es einem schummrig wird, auf hoher See Anti-See-Krankheitsbrille aufsetzen. Der Erfinder jedenfalls meint, das funktioniert. Eine Brille gegen Seekrankheit, so wie sie derzeit auf der Boot in Düsseldorf vorgestellt wird, die braucht man nicht, wenn man mit dem Boot auf einem niederländischen Kanal oder einer Gracht unterwegs ist. Oder auf der kleinen Zaan, auch Zaanstreek genannt. Da kann man ruhig vor sich hinschippern und hat Zeit, sich das Panorama am Ufer anzusehen. Und das hat es in sich, denn an der Zaan, da stand einst die Wiege der europäischen Wirtschaft. Schon im 17. Jahrhundert sorgten damals hochmoderne Windmühlen dafür, dass sich das moorige Flussumfeld in Windeseile zum ersten Industriegebiet der Welt entwickelte, ganz in der Nähe der Handelsmetropole Amsterdam. Aber Industrie im 17. Jahrhundert war um einiges malerischer, als wir das heute hinkriegen. Das hat Hilde Regeneter bei einem kleinen Fleusterboot-Trip auf der Zaan erfahren.
Manchmal ist in Kreuzworträtseln ein kanalisierter Fluss in den Niederlanden gefragt und die richtige Antwort lautet dann Zaan. Z-A-A-N. Auf dem Zaan fahren viele Schiffe und Boote und Hau van Roosendaal lädt Touristen zu besonders schönen Ausflügen auf dem Wasser ein, im Flüsterboot.
Dieses Boot ist ein stilles Boot und das heißt, weil es ist auch wirklich total ruhig. Es ist angetrieben mit einem Elektromotor, so man hört nur Geläute von Reden oder anderen Booten. Es ist wirklich total ruhig.
So kann man ganz entspannt über den Fluss schippern und die Aussicht genießen. Links und rechts des Zaan erzählen Gebäude von der bewegten Vergangenheit der Region. Ehemalige Fabrikhallen zum Beispiel oder Lagerhallen, aber auch Wohnhäuser.
Das ist typisch Zaanse Gebäude. Holz, auch die Farbe grün. Das sind in Zaandam, glaube ich, schon 5, 6 typisch Zaans Grün, wie das heißt. Solche Gebäude stehen so zwischen alle Industrie an der Zaan.
Die Industrie hat hier eine überaus lange Tradition, erzählt Hau van Roosendaal. Kein Wunder also, dass Zaandam heute eine wichtige Etappe auf der europäischen Route der Industriekultur ist.
Zaanstreek ist das älteste Industriegebiet in der Welt. 1300 sind hier die ersten Molen gebaut. Das waren alle Holzsägemolen, Möhlen. Eigentlich war die Schiefbau und so weiter war in Amsterdam, aber das Holz wird immer bei Hand gesägt und die Gilde von Sägers wollte kein Molen in Amsterdam, weil dan hatten die keine Arbeit mehr. So, die sind die erste Mal in Zaandam gebaut und deshalb ist das hier sehr schnell entwickelt in ein sehr großes Industriegebiet.
Am Anfang war also der Schiffsbau und dann kamen die Windmühlen und mit ihnen eine blühende Lebensmittel- und Linoleumindustrie. Im Jahr 1630 gab es bereits 53 Mühlen, in den folgenden Jahrzehnten bald sogar um die 1000. Sie sägten Holz, droschen Getreide, pressten Korn und Nüsse zu Öl, malten Farbpulver aus Kreiden und Schnupftabak aus Tabakblättern. Und natürlich mussten die Leute, die die Mühlen am Mahlen hielten, auch irgendwo leben.
Sehr speziell bei der Zaanstreek ist, dass Wohnen und Arbeit sehr nahe beieinander steht. Man hat die Häuser und daneben sind die ganz großen Fabriken, Industrie. Und das ist alles sehr nauw miteinander verbonden. Das bemerkt man auch bei de Leute, die hier leben. Das sind alle meistens Arbeiters. Ja.
In der Gegenwart genauso wie schon immer, Zaandam lebt von dem, was in seinen Fabriken verarbeitet und hergestellt wird.
In Zaanstad riecht man immer die Industrie. Man wüsste auch immer, wo der Wind herkommt. Das riecht man. Dann hat man wieder einen anderen Geruch, abhängig von Wind. Man hat Kakao, man hat Mehl, alles, alle Industrie, die meiste Industrie hier hat zu tun mit Lebensmitteln.
Heute arbeitet man natürlich auch hier auf hohem technischen Niveau und in modernen Fabriken. Aber auch Windmühlen gibt es weiterhin.
Sehr viele Mühlen, alle in Betrieb, allen zu besuchen. Da wird erzählt, wie das früher war und so weiter.
Eindrucksvoll stehen sie da, die Windmühlen, wie geflügelte Riesen in Schwarz und Grün. Die, auf die das Flüsterboot jetzt gerade zusteuert, sind Teil des Freilichtmuseums Saanse-Schans.
Kijk, de Saanse-Schans ist gebaut, weil man hat Angst, dass alle Holzgebäude in Saanstreek am Ende weg waren. So hat man hier ein Sort of Museum gebaut mit allen Holzgebäuden. Und man wohnt hier. Hier wohnen auch Leute. Es ist nicht nur ein Museum. Die Häuser kann man auch nicht alle besichtigen.
Auf jeden Fall ist die Saanse-Schans ein lohnenswertes Ziel für Ausflugsfahrten auf dem Saan. Und so legt jetzt auch Haufan Rosendahls Flüsterboot mit leichtem Quietschen am Steg an. Hilde Regeneter hat uns erzählt von einer Tour auf der Saan mit dem Flüsterboot.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und da wir in Domradio Reisen heute unterwegs sind auf dem Wasser bzw. unter Wasser, stellt uns jetzt Daniel Hauser Musik vor, in der es auch um Wasser geht.
Mitte der 90er Jahre bekam der Schlagzeuger Lukas Ligeti einen Auftrag. Das Goethe-Institut wollte den Sohn des ungarischen Komponisten George Ligeti nach Westafrika entsenden. Er sollte dem afrikanischen Kontinent die Errungenschaft elektronischer Musik nahebringen. Die Reise führte Ligeti zunächst an der Westküste Afrikas entlang, ehe er ins Landesinnere vordrang und nach Burkina Faso kam. Übersetzt, das Land der Männer mit Anstand. Dort stieß Ligeti auf den weiblichen Gesangsstar des Landes, Mai Lingani, preisgekrönte Sängerin aus der Hauptstadt Ouagadougou. Gemeinsam mit ihr, einem ortsansässigen Gitarristen und einem Elektroniker aus der neuen Deutsche Welle-Ära, wollte Ligeti eine Band auf die Beine stellen, aber eigentlich nur als kurzzeitiges Projekt. Eine Konzerttournee durch Österreich wollten sie spielen und die war dann so erfolgreich, dass sie das Projekt fortgesetzt haben. Burkina Electric ist jetzt der Name der Formation. Die erste Elektroband Afrikas, die es auf der Bühne mit zwei Tänzerinnen mächtig krachen lässt, aber auch ruhig kann, wie im Song Saga. Ein Gebet darum, dass Gott dem Land Regen schenken möge, um eine Hungersnot zu vermeiden. Saga von Burkina Electric.
In Tschechien gibt es so manch kostbares Kleinod zu entdecken. Nahe der deutsch-tschechischen Grenze, 15 Kilometer vor Budweis, liegt zum Beispiel das kleine Dorf Holasovice. Es leben dort gerade mal rund 140 Menschen, aber Holasovice gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Grund sind seine schmucken Häuser, die rund um den Dorfplatz stehen. Bauernbarock nennt man den Baustil. 500 Jahre lang stand das Dorf unter dem Schutz eines nahen Klosters und es gab Zeiten, da wohnte fast niemand mehr im Dorf. Vor 20 Jahren wurden die Häuser dann restauriert und seitdem lohnt der Besuch. Monika Lübschen ist durch Holasovice gebummelt und nimmt uns jetzt mit.
In weitem Umkreis umschließen die Bauernhäuser, die alle aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammen, den rechteckigen Dorfanger. Der 200 Meter lange und 70 Meter breite Platz ist mit Rasen bedeckt. Neben einem großen Fischteich befindet sich ein kleines Kapellchen, die ehemalige Gemeindeschmiede und das Wohnhaus des Schmieds. Es diente mal als Laden. Kolonial steht heute noch über dem Eingang. Am Dorfplatz laufen Straßen und Wege aus verschiedenen Richtungen zusammen. Es gibt Einzelhäuser, aber auch große bäuerliche Einheiten mit bis zu 30 Meter Front. Wohnhaus und Speicherhaus sind mit je einem Giebel zum Dorfplatz ausgerichtet. Sie haben drei große unterteilte Fenster im Erdgeschoss und sehr kleine lukenartige in den Giebeln. Die Toreinfahrt liegt in der Mitte. Stallungen befinden sich im hinteren Bereich. Giebel und Fassaden bieten viel Platz zur Ausschmückung und diese ist auch der erste Eindruck, wie Barbara Schock-Werner feststellt.
Der Wunsch nach Gestaltung sieht man ganz schön. Also bei dem Haus Nummer 20 etwa ist das die Toreinfahrt rechts und links, begleitet von etwas, was wir in der hohen Architektur Pilaster nennen würden, die oben in einem Kapitell enden. Und wie wir die Sandsteineinfassungen der Fenster am Rathaus oder an Schlössern sehen, so haben die Fenster das hier auch, allerdings in gemalter Form und natürlich formal etwas einfacher.
Pastellfarben dominieren, das gibt dem Ganzen trotz der Farbunterschiede eine einheitliche Wirkung. Und jedes Haus ist anders.
Die Einfassung der Einfahrt mit so einem Band. Besonders schön finde ich diese Öhrchen, die natürlich Blattornamente sind. Und beide Gebäude in der Mitte horizontal geteilt. Natürlich durch ein Gesims irgendwie. Und das linke ist wohl ein Eierstab in seiner vereinfachten Form. Und das rechte mit diesem Kreuzband ist ja auch ganz entzückend. Und oben das Rundfenster bekommt auch noch mal so ein Spitzendeckchen herum.
Ja, ja. Die Kapelle ist dem heiligen Johannes Nepomuk geweiht. Zwei Brüder aus einer angesehenen Familie des Dorfes ließen sie 1755 erbauen. Einer gehörte dem Kloster Hohenfort an. Die Archivunterlagen über die Geschichte der Dörfer im Raum Budweis sind lückenhaft. Sicher aber ist, dass im 16. Jahrhundert durch die Pest die tschechische Bevölkerung fast ausgelöscht wurde. In Holašovice überlebten nur zwei Einwohner. Eine Pestsäule erinnert an die Tragödie. Das Kloster Visibrod besiedelte den Ort mit Bayern und Österreichern aus dem nahegelegenen Grenzgebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die deutschen Bewohner vertrieben. Viele Höfe blieben unbewohnt und verfielen. Während der kommunistischen Herrschaft hatte man keinerlei Interesse an der Siedlung im bäuerlichen Barockstil. Erst 1990 wurden die Häuser aufwendig restauriert und modernisiert, sodass kurz danach wieder Menschen einzogen. Heute leben in den 60 Häusern fast 140 Einwohner. Sie betreiben Landwirtschaft und arbeiten in Budweis. Für Filmemacher, Künstler, Fotografen und Touristen ist Holašovice zum sehenswerten und interessanten Ziel geworden.
Und auch dieses kleine, wenn Sie sich mal umdrehen, da haben wir das ganz ähnlich. Das ist wieder das Stallgebäude von dem Gehöft. Wieder haben wir den schön geschwungenen Giebel mit dieser Muschelnischenform oben. Und Sie sehen, dass hier die ganze Kante des Giebelkantes so, was eigentlich ein Klötzchenfries mal war, was aber jetzt einfach sozusagen zu einer kleinen Fransenkante. Und dann die Fenstereinrahmung oben und oben der Fenstereinrahmung, da gibt es dann Voluten, die jetzt einfach zu sowas wie einer S-Form zusammengeschrumpft sind. Aber das Ganze ist doch eine wunderbare Komposition, auch wie unten auf der Einrahmung der unteren Fenster noch diese drei Blätter stehen und dann die Form. Es irgendwie befriedigt das, glaube ich, unsere naive Seele oder freut unsere naive Seele. Nicht?
Absolut. Ein Dorf im Stile der südböhmischen Bauernbarocks. Holašovice im Südwesten Tschechiens in der Nähe von Budweis. Seit 1998 gehört das Dorf zum Weltkulturerbe. Und bei dieser Studienreise, die uns da gerade vorgestellt wurde von Monika Lübschen, handelt es sich um eine Reise des Kölner Domvereines. Und was der dieses Jahr alles anbietet, darüber reden wir gleich hier in Domradio Reisen. Sie hören Domradio Reisen. Wenn Mitglieder und Freunde des Zentralen Dombauvereins sich in einen Reisebus setzen, dann gibt's jede Menge Möglichkeiten. Entweder sie reisen zu großen Kathedralen oder kleinen, aber feinen Kirchen. Manchmal machen sie Reisen auf den Spuren der Kirchenmusik oder ganz besondere Studienreisen, zum Beispiel zu den Passionsspielen nach Oberammergau, die hat's schon gegeben, oder nach Südschweden, um mal zu gucken, wie Kölner Steinmetze dort an dem Dom von Linköping mitgearbeitet haben. Ja, organisiert werden diese Reisen von Günter Krumpen von Conti Reisen hier in Köln und der ist jetzt bei mir zu Besuch und hat das Programm vom Zentralen Dombauverein und seinen Reisen mitgebracht. Schön, dass Sie da sind, Herr Krumpen.
Ja, gerne, Dankeschön.
Ja, wir sind ja heute so ein bisschen unterwegs auf dem Wasser in Domradio Reisen und ich habe hier schon mal gesehen, also da sind ganz viele Reisen dabei entlang der Loire und entlang der Donau und Barcelona ist dabei, der Bodensee. Wasser spielt bei Ihnen auch eine große Rolle, ne?
Ja, selbstverständlich. Wenn man also in das diesjährige Programm reinsieht, dann sehen Sie gleich, dass schon im April das Wasser eine große Rolle spielt. Beispielsweise geht diese Studienreise nach Sizilien, also ins Mittelmeer, oder kurze Zeit später eine Gartenreise nach Madeira. Oder auch, Sie haben es schon gesagt, nach Paris, also an die Seine. Aber es gibt eine ganze Menge mehr, nach Danzig beispielsweise, wieder an die Ostsee. Es gibt eine ganze Menge Reisen, wo Wasser immer eine große Rolle spielt.
Am Wasser ist es einfach immer schön. Aber Sie gucken natürlich nicht nur, wo es schön ist, sondern ich nehme mal an, wenn der Zentrale Dombauverein zu einer Studienreise dahin fährt, dann müssen diese Ziele was ganz Besonderes bieten. Was denn?
Ja, wir orientieren uns natürlich an dem Interesse unserer Mitreisenden. Die Mitreisenden sind doch sehr gut gebildet, haben ein großes Interesse für Kunst und Kultur. Und mit 16 Jahren Erfahrung für Dombaureisen wissen wir natürlich, was unsere Mitreisenden gerne sehen möchten. Und wir versuchen, die Programme so zu konzipieren, dass wir den Interessen der Mitreisenden möglichst nahe kommen. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel, oder im letzten Jahr war es ja schon, eine kleine Umfrage gestartet bei den Mitreisenden, welche Ziele sie denn noch gerne hätten und wie lang die Reisen sein sollen. Mhm. Und aufgrund dieser Auswertung konzipieren wir dann die Reisen für die nächsten Jahre.
Sie haben ja auch immer fachliche Begleitung dabei. Eben in dem Beitrag haben wir schon gehört, da war die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner dabei. Ist da immer bei den Reisen so ein ganz Fachpersonal dabei?
Ja, das ist immer dabei. Also alle unsere Reisen werden durch erfahrene Fachleiter mit sehr hoher Kompetenz und die sich auch langwierig bewährt haben, begleitet. Diese Fachleiter haben eine große Erfahrung und deshalb ist das Reiseerlebnis ganz besonders intensiv bei diesen Reisen.
Sie sind ja selber schon, also Sie fahren ja sehr oft mit, auch gerade mit der Dombaumeisterin, mit der ehemaligen. Was kann man denn mit der so erleben? Die ist ja fachlich natürlich top, aber sie ist ja auch eine gute Geschichtenerzählerin, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Die Dombaumeisterin ist eine gute Geschichtenerzählerin. Die Dombaumeisterin ist ja Architektin und Kunsthistorikerin. Insofern kann sie sehr übergreifend all diese Dinge, die Kunst und Kultur in den jeweils besuchten Objekten betreffen, wunderbar erklären. Aber auch außerhalb des eigentlichen Tagesprogramms, an den Abenden, wenn die Gruppe zusammensitzt, wenn man sich unterhält, wenn man ein Glas Wein trinkt, ist sie eine wunderbare Unterhalterin.
Sie fahren ja mit ihr auch dieses Jahr wieder auf Reisen, zum Beispiel nach Ostgalizien, Ukraine und Polen. Wenn ich da jetzt mit Ihnen fahre, was sehe ich denn dann alles? Was erfahre ich da?
Ja, wenn wir von Galizien reden, nicht von Spanisch-Galizien, sondern von der historischen Region Galizien, die heute zwischen Polen und der Ukraine sich aufteilt, dann reden wir von Orten wie Lemberg, dann reden wir von Orten wie Krakau und alles, was dazwischen liegt. Wir werden aber, nachdem wir vor einigen Jahren schon in Westgalizien, also in Polnisch-Galizien waren, werden wir dieses Mal nach Ostgalizien fahren. Wir beginnen in Kiew, das ist natürlich nicht mehr Galizien, aber aus flugtechnischen Gründen geht es zunächst mal dahin. Dann fahren wir mit dem Bus nach Lemberg und besichtigen dann auf der polnischen Seite noch Zamosch oder Lublin, also alles Orte in einer Kulturlandschaft im polnisch-ukrainischen Grenzraum, die heute kaum noch bekannt ist, die aber es zu in, ja, die es gilt, sich neu zu erschließen.
Ja, gerade der Osten ist ja wahrscheinlich vielen eben noch nicht bekannt. Da fährt man alleine auch vielleicht nicht so hin. Sie machen aber auch Reisen, ja, für spezielle Interessen. Eine Orgelreise sehe ich da zum Beispiel auf den Spuren von Johann Sebastian Bach. Wie muss man sich das vorstellen? Fährt man da von Kirche zu Kirche, von Orgel zu Orgel und hört dann auch immer Musik? Oder wie sieht so eine Reise aus?
Naja, man fährt schon zu vielen Kirchen und hört viele Orgeln. Aber es ist auch ein Fachleiter dabei, der nicht sich unbedingt auf die Orgeln konzentriert, sondern es wird während der Reise werden auch Besichtigungen durchgeführt, es werden Führungen gemacht in Museen, in der Landschaft der jeweiligen. Und es sind dann nachmittags oder abends Vorführungen der entsprechenden Orgeln, wo Bach gearbeitet hat, wo er gespielt hat. Und die dann von einem Organisten begleitet werden, der auch die Orgeln erklärt und dann die Orgeln vorführt.
Das sind ja doch eher anspruchsvolle Reisen, bei denen man auch viel erfährt. Also man muss auch aufmerksam sein. Wer fährt mit auf diesen Reisen? Was sind das für Leute?
Ja, ich habe es schon am Anfang mal angedeutet. Das sind doch sehr kunst- und kulturinteressierte Reisende, die schon viel in ihrem Leben gesehen haben, die schon viel umhergekommen sind und die jetzt vielleicht, wenn sie etwas intimer sich mit einem Reiseziel beschäftigen wollen, dann mal eine Woche lang in eine bestimmte Region einsteigen wollen, ein bestimmtes Thema sich herausgesucht haben, wie beispielsweise also Orgeln oder, was wir schon genannt haben, Galizien oder auch mal eine Gartenreise dieses Jahr nach Madeira machen wollen. Es gibt also viele, viele kleine Besonderheiten in dem Programm, die man sich herauspicken kann und wo man all das, was man vielleicht schon mal im großen Zusammenhang gehört oder gesehen hat, auch nochmal vertiefen kann.
Also Interesse muss auf alle Fälle da sein. Muss man denn eigentlich Mitglied sein im Zentralen Dombauverein, um mitfahren zu können?
Ja, Interesse muss da sein, aber man muss nicht Mitglied im Zentralen Dombauverein sein. Die Reisen sind zwar zunächst mal für die Mitglieder des Zentraldombauvereins ausgeschrieben, aber es kann jeder mitreisen. Und manchmal wird dann hinterher auch noch einer Mitglied im Zentraldombauverein, weil ihm die Reise so gut gefallen
hat. Und tut dann auch noch was für den Kölner Dom.
Im Übrigen ist im Reisepreis bei all diesen Reisen ein kleiner Betrag als Spende für den Zentraldombauverein enthalten, die dann am Ende des Jahres an den Zentraldombauverein übergeben wird und für die der Mitreisende dann auch noch eine Spendenquittung bekommt.
In die Ferne reisen und dann an dem eigenen Dom zu Hause was Gutes tun, das ist ja eine tolle Sache. Von bis, können Sie mal eine Hausnummer sagen, wie teuer sind Ihre Reisen?
Naja, das geht also los bei der 4-Tage-Reise vielleicht bei 500 Euro und wir haben dieses Jahr eine Reise nach Kambodscha dabei. Die ist dann schon etwas teurer, die geht dann schon an die 3000 Euro.
Wer mehr wissen möchte, veranstaltet werden die Reisen des Zentralen Dombauvereins von Conti Reisen. Wie Sie das Unternehmen finden, das erfahren Sie auf unserer Homepage unter www.domradio.de. Günter Krumpen hat uns jetzt schon mal ein bisschen Lust aufs Mitreisen gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Es ist kalt, es ist nass und es ist Wochenende. Und wie das zusammenpasst aus Ausflugsperspektive, das hören Sie jetzt.
Beeindruckende Naturlandschaften, schneebedeckte Wiesen, Auen im Sonnenlicht, tiefgrüne Wälder. Das Osthausmuseum in Hagen widmet dem Landschaftsmaler Otto Modersohn eine neue Ausstellung. Die retrospektiv angelegte Schau ist ab Sonntag zu sehen. Gezeigt werden über 100 Gemälde und etwa 80 Zeichnungen. Damit ist die Ausstellung die erste umfassende Museumspräsentation über den Maler seit 35 Jahren. Parallel zeigt das Osthausmuseum verschiedene Werke seiner Ehefrau Paula Modersohn-Becker. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, Gruppen zahlen 4 Euro pro Person. Skifest für die ganz Kleinen. Wer groß rauskommen will, muss klein anfangen, auch beim Wintersport. Die Jüngsten an den Ski- und Rodelsport heranführen. Das wollen die Veranstalter am Sonntag im Sauerland. Beim Schneespielfestival Kids on Snow machen die Kleinen große Augen. Bunt und fröhlich zeigt sich das Postwiesen-Skigebiet in Winterberg am Sonntag. Auf 4- bis 12-Jährige warten beim Schnuppertag Spielzeug, Tore, Bodenwellen und Schanzen. Jeder darf sich mal ausprobieren. Vielleicht wird hier der nächste Ski-Weltstar entdeckt. Abendessen auf der Bühne. Dort, wo schon Berühmtheiten wie Kevin Spacey, Hannelore Elsner oder Klaus-Maria Brandauer standen, kann jetzt jeder selbst Platz nehmen. Auf der großen Bühne des Ruhrfestspielhauses in Recklinghausen. Beim Dinner-Musical sitzen die Gäste nicht wie gewohnt im Theatersaal, sondern an festlich gedeckten Tischen mitten im Geschehen und erleben Sänger und Schauspieler in originalgetreuen Kostümen hautnah. Am Samstagabend steht das Menü auf der Bühne unter der Überschrift »Das war Hollywood«. Zwischen Figuren wie Stan und Ollie, Marilyn Monroe, Fred Astaire und Frank Sinatra werden Gäste bei einem 4-Gänge-Menü mit Musik und Tanz an den Glamour des Filmparadieses erinnert. Trödeln im Mondenschein. Der frühe Vogel fängt den Wurm, das Lebensmotto von allen leidenschaftlichen Jahrmarktfreunden. Am Samstag sieht's ausnahmsweise mal anders aus. Wer spät aufsteht, hat die größten Chancen, ein Schnäppchen zu machen. Der Nachtflohmarkt Nachtkonsum in Köln-Ehrenfeld öffnet erst um 17 Uhr seine Pforten. Bis 24 Uhr können sich Schnäppchenjäger auf die Jagd machen. Neben alten Schätzen wie Schallplatten, Mode der letzten Saison oder Muttis Porzellan gibt es Live-Musik von Newcomer-Bands und natürlich kaltes Bier. Das Wetter kann jedem Flohmarktbesucher an diesem Abend übrigens egal sein. Getrödelt wird in der Veranstaltungshalle Jack in the Box am Güterbahnhof. Der Eintritt kostet 10 Euro.
Renato Schlegelmilch war das mit den Ausflugstipps für das Wochenende. Und in Domradio Reisen, da machen wir uns noch einmal auf den Weg nach Düsseldorf. Da läuft ja in diesen Tagen die größte Wassersportmesse der Welt, die Boot 2013. Und da werden natürlich Yachten vorgestellt und Angeln und Sportzubehör und Tauchequipment. Von allem das Beste und das Neueste. Hat sich Reporter Patrick Pröksting gedacht, ich drehe den Spieß mal um oder besser die Harpune und hat sich auf die Suche gemacht nach alten Schätzchen. Und die hat er auch gefunden.
Ja, und ich habe ja einen Stand gefunden, da geht es wohl um das mit älteste Handwerk unter den Schifffahrern, nämlich um das Knotenmachen. Bei mir ist Matthias Böwing von der Internationalen Gilde der Knotenmacher. Herr Böwing, erstmal ganz vorne vorweg, Knotenmachen, gab es nicht etwas Langweiligeres, was Sie sich haben aussuchen können als Hobby?
Ja, bestimmt. Aber das Tolle daran ist, dass wir mit einem Tauwerk alles machen können, wofür andere Werkzeuge brauchen. Beispielsweise gibt es ja heute sehr viele Helfer, Leinen, die man sich kaufen kann, um Fender an die Reling zu machen, um ein Zelt abzuspannen. Dabei braucht man es gar nicht. Es geht alles mit dem Tauwerk selber.
Jetzt kommen Sie von der Internationalen Gilde der Knotenmacher und da finden auch Treffen statt. Wie sehen diese Treffen aus? Sitzen alle im Kreis und zeigen ihre neuesten Knoten oder was machen sie denn da?
Nein, es ist ja so, dass wir machen alle fast dieselben Sachen, aber jeder hat seine eigene Handschrift. Das heißt also, jeder macht es ein bisschen anders. Es ist halt auch heute sehr schwer, an die alten Materialien ranzukommen. Das heißt, geteertes Tauwerk oder die klassischen Materialien, wo früher mit Handwerk, das Handwerk gemacht worden ist, das gibt es ja eigentlich nicht mehr und dann tauscht man sich aus. Das sind also kleine Börse, sagen wir mal so auch.
Okay. Herr Böwing, jetzt haben die meisten Menschen ein Hobby, um sich zum Beispiel von der Arbeit abzulenken, um Entspannung zu finden oder so. Was ist es bei Ihnen? Was bringt Ihnen das Knoten?
Das ist genau das. Also es ist auch entspannt zu knoten. Sitze auch vom Fernseher und knote dann da. Also es gibt ja genug Sendungen, wo man nur noch zuhören muss. Also wenn man Radio hört, geht es besser. Weil man da nicht aufschauen muss. Es gibt viele Dinge, die kann ich auch blind, da muss ich nicht hingucken. Dann kann ich auch vom Fernseher so wie andere Leute häkeln, stricken, kann ich auch Schlüsselanhänger machen.
Während des Gesprächs knoten Sie hier einfach mit Ihren Händen, während Sie mit mir reden. Tatsächlich, das hat sogar eine gewisse Symmetrie. Was ist das?
Das ist ein Achterknoten. Eigentlich gar kein Seemannsknoten, sondern ein Knoten, den die Bergsteiger verwenden. Ist gerade so entstanden, weil es gerade in der Hand lag.
Weil Ihre Hände gerade Zeit hatten, während Sie mit mir sprachen. Okay, kann ich denn das jetzt auch mal lernen? Was kann ich denn jetzt auf Anhieb mal machen? Also ich kann den normalen Knoten vom Schnürsenkel binden.
Das ist ja, da haben Sie schon mehrere Knoten. Das heißt, beim Schnürsenkelknoten haben Sie schon Kreuzknoten, Sie haben Überhandknoten gelernt, Sie haben Kreuzknoten gelernt, Sie haben zwei Slipsäge gemacht. Im Grunde, und die Schleife am Ende, die in der Summe haben Sie schon 5 Knoten gemacht. Von daher sind Sie schon Experte.
Wollte ich gerade sagen, dann bin ich ja schon fast Profi im Knoten. Trotzdem gibt es sicher Knoten, die ich noch nicht beherrsche. Was können Sie mir zeigen? Jetzt haben wir hier ein ganz einfaches Seil, ich sag mal so etwas über 1 Meter lang.
Das Einfachste, was Sie machen können, ist erstmal eine 8 Knoten. Das heißt, wir machen am Ende eines Seils, wenn wir zum Segeln und wir wollen verhindern, dass das Seil ausrauscht, wenn wir es loslassen, dass wir einen Knoten machen, der also im Grunde ein Stopperknoten ist, der aber auch wieder aufgeht. Und deswegen machen wir einen 8. Das heißt, wir gehen einmal ein Auge, gehen dann nochmal zurück, einmal komplett um die stehende Part. Also die stehende Part ist das komplette Seil. Und gehen mit dem Tampen, das ist also das Ende des Seils, durch das Auge wieder zurück.
Oder eine Brezel.
Das ist also ein Schlag mehr herum und den kriegen wir auch leicht wieder auf. Der zieht sich nie zu.
Ich habe mich jetzt ein bisschen, sagen wir es einfach, doof angestellt, um das zu binden. Wie lange braucht man, um sich jetzt wirklich im Knotengeschäft zurechtzufinden?
Die einfachsten Knoten lernt man relativ schnell. 8 Knoten können Sie auch schon. Jetzt brauchen Sie nur noch 6 Knoten, um den Segelknotenprüfung zu bestehen. In der Praxis ist es so, dass man das schon öfters üben muss. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Segler, wenn sie die Knoten nur am Tisch üben und dann stehen sie vor dem Schiff oder vor dem Poller, haben den Festmacher in der Hand und wissen jetzt nicht, welchen Knoten sie dann gerade verwenden sollen. Es gibt genug Leute, die es immer noch nicht können.
Ja, die haben dann wohl einen Knoten, der erst noch platzen muss. Und das geht, das kann man bei den Knotenmachern auf der Boot in Düsseldorf lernen. Und besonders gerne habe ich natürlich gehört, dass man am besten Knoten machen kann, wenn man dabei Radio hört.
Domradio, Reisewetter.
Ja, der Winter, der hat uns im Griff. In Deutschland, in manchen Regionen mehr, in manchen weniger, aber fast überall haben wir ja Schnee und unter 0 Grad. Was uns am Wochenende erwartet, Das weiß jetzt Renato Schlegelmilch. Renato, weiß ist das schon das richtige Stichwort?
Das geht zumindest in die richtige Richtung. Zumindest, wenn man jetzt schon mal auf die Wetterkarte guckt. Also wir haben, so wie es jetzt aussieht am Wochenende, perfektes Ski- und Rodelwetter. Viel Schnee, viel Sonne. Zumindest am Samstag, da hat tatsächlich die Sonne die Überhand. Es sind nur wenig Wolken, die sich im Laufe des Samstags zumindest zeigen. Wenig Niederschläge. Wunderbares Schnee- und Winterwetter. Dafür wird es aber ziemlich kalt bei uns. Also die Maximaltemperaturen im Osten Deutschlands, die gehen am ganzen Samstag nicht über minus 5 Grad hinaus. So am Rhein sind so um die 0 Grad, aber auch eher drunter. Also in den Plusgraden sind wir dann überhaupt nicht. Aber du merkst, ich spreche nur über den Samstag, wenn ich von diesem schönen Wetter rede, weil Sonntag, da kommt dann nämlich so langsam eine Warmfront vom Atlantik auf uns zu. Warmfront eigentlich eine schöne Sache, aber nicht gerade im Winter, weil die bringt dann eben die Temperaturen so um den Gefrierpunkt. Es wird nass, das heißt, wir bekommen gefrierenden Regen, Glatteis. Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, was wenn wir auf die Straße gehen, vor die Tür. Da wird es ein bisschen unangenehm, wird es ein bisschen glatt. Trotzdem haben wir aber, um das nochmal zusammenzufassen, im Moment überall in Deutschland 10 bis 20 Zentimeter Schnee, selbst hier am Rhein, Sonne am Wochenende. Also eigentlich können wir uns über das Winterwetter nicht beschweren.
Wenn es dann nicht alles wieder grau wird am Sonntag vielleicht, wenn dann der Regen auf den Schnee fällt und dann ist er weg. Naja, vielleicht kommt ja nochmal was. Also hier bei uns hat uns der Winter im Griff. Wie sieht es im Rest von Europa aus?
Also es gibt so, wenn man sich die Europakarte anguckt, so einen Streifen in der Mitte von Europa, der sich so von Norden nach Süden zieht, also Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien. Da ist es eben relativ schön am Wochenende. Da haben wir, wie eben gesagt, viel Sonne, wenig Niederschlag. Sonst ist es doch noch relativ trüb in Europa. Wenn wir nach Westen gucken, da wird es sogar ungewöhnlich warm. In Paris haben wir es 5 Grad am Samstag, in London am Sonntag 7 Grad. Aber sonst ist eben der Winter das, was das Wetter in Europa beeinflusst am Wochenende. Mal mit ein bisschen mehr Schnee, mal mit ein bisschen weniger. Aber man kann eigentlich sagen, Winter ist überall.
Das kann wirklich auch passieren im Januar. Ne? Wie geht es denn hier bei uns in Deutschland weiter in der kommenden Woche?
Ich habe es ja gerade schon erwähnt, eine Warmfront kommt so am Sonntag schon vom Atlantik zu uns, die dann in der nächsten Woche das Thermometer wieder in die Plusgrade schieben wird. Und wie es aussieht, wird das wohl dazu führen, dass längerfristig dann der Schnee wohl erstmal wegtauen wird. Es wird ein bisschen wärmer, der Winter macht sich so langsam aus den Staub, zumindest soweit wir jetzt voraussagen können. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass der Frühling zu uns kommt mit Sonnenschein und wunderschönen Blumen und Gerüchen und alles. Es wird dann eher so bis in den Februar hinein nass, kalt, matschig, so ein bisschen ungemütlich. Also wer raus will, sollte tatsächlich das jetzt am Wochenende noch machen, wo wir so wunderschönes Winterwetter haben.
Genau, das wollte ich festhalten. Wer Winter sehen und fühlen will und einen Schneemann bauen, vielleicht einen ganz, ganz kleinen, jetzt am Wochenende. Wer weiß, wie es dann weitergeht, außer Renato Schlegelmilch. Dankeschön fürs Reisewetter.
Sehr gerne.
So, Schluss mit Seemannsgarn. Domradio Wasserreise, muss man heute ja sagen, ist zu Ende. Dankeschön, dass Sie mitgereist sind. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss, sagt Heike Sikoni. Machen Sie es gut.